Jeder hat wahrscheinlich sich die Frage gestellt, ob er am richtigen Platz ist. Im Alltag, in der Gemeinde. Irgendwann kommen die Gefühle, ich bin irgendwie falsch. Habt ihr wahrscheinlich alle gehört oder gesehen, so ein Matrioschka heißt das, so ein russisches Spielzeug, wo mehrere Puppen ineinander gesteckt sind. Und wir fühlen uns so, als die ganz kleine aber rausgenommen ist und irgendwo in der Ecke steht und nicht dazugehört. Manchmal fühlen wir uns so und dann fragen wir uns, wer bin ich vor dir, du Herrscher? Vielleicht nicht direkt so, aber so ähnlich. Wer bin ich, ob ich richtig bin, Herr, was ich mache, ob ich wirklich richtig ist oder nicht. Und heute wollen wir uns Psalm 8 anschauen. Und in diesem Psalm geht es nicht um eine Bitte, dass Gott den Psalmisten irgendwie hilft oder aus irgendeiner Lage raushilft. Hier ist wirklich in diesem Psalm wird beschrieben, dass der Psalmist, an dieser Stelle ist der David, er schaut auf den Herrn und bewundert seine Werke, seine Herrlichkeit. In der Mitte vom Psalm wird eine Frage gestellt, und die Frage haben wir auch schon heute gehört, auch im Lied oder vor dem Lied. Wer bin ich? Oder was ist der Mensch? Stellt sich die Frage. Und das wollen wir uns heute versuchen zu beantworten. Wer bin ich vor dir, du Herrscher? Na, erstmal wollen wir uns vor Augen stellen, wer ist dieser Herrscher? Aber wir wollen uns erst den Psalm lesen. Dem Vorsänger auf der Gilgit ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deine Bedränger willen, um den Feind und den Rechtgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, und die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihm ein wenig niedriger gemacht als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht, alles hast du unter seine Füße gelegt, Schafe und Rinde, allsamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade des Meeres durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Vielleicht haben wir auch schon gemerkt, dass dieser Psalm, der ist so aufgebaut, es fängt mit Beschreibung des Herrn, mit Herrlichkeit, wie groß und wunderbar er ist. Und genauso endet dieser Psalm. Und in der Mitte wird uns die Frage gestellt oder stellt die Frage der Psalmist, wer ist der Mensch? Und das ist der Kern dieses Psalmes. Und wir werden heute es so machen, wir werden nicht einfach Vers für Vers durchgehen, wir werden versuchen, von außen, das heißt von oben und von unten, in der Mitte durchzudringen und verstehen, was endlich in diesem Vers gesagt ist und was können wir aus diesem Vers auch für uns heute nehmen. Ein Psalm, dem Vorsänger auf dem Gittit, ein Psalm Davids. Das ist jetzt unbekannt. Unbekannt ist, ob das jetzt ein Musikinstrument ist oder ob das so ein Musikstück ist. Das ist unklar, aber das soll uns auch nicht weiter stören. Das ist ein Lied, es wurde angestimmt, vielleicht von David selber, vielleicht von ihm geschrieben, von einem anderen gesungen. Das ist auch nicht so eindeutig. Aber trotzdem, es ist geschrieben, wahrscheinlich von David geschrieben. Und er sagt im Vers 2, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Herr, unser Herrscher, jetzt Vers 10, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wie sehen wir die Herrlichkeit Gottes? Alles umhüllt. Es ist überall. Und wir können aus dieser Herrlichkeit uns nicht irgendwie trennen oder davon weglaufen. Wir sind einfach da drinnen. Wir sind auf dieser Erde und wir können nicht davon wegzulaufen, um zu sagen, wir sehen die Herrlichkeit Gottes nicht. Wir sind mitten drin. Und Psalmist, er schaut sich das alles an und sagt, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Egal wohin wir schauen, wir sehen die Herrlichkeit Gottes. Und das haben wir auch vor 2 Sonntagen gehört, wie wunderbar Gott die Erde geschaffen hat, die ganze Schöpfung, Natur, den Menschen. Und das ist wunderbar und herrlich. Wenn wir das Wort herrlich, was jetzt auch hier geschrieben ist, in Hebräischen wird das ungefähr übersetzt, Wichtigkeit oder Gewicht, Glanz und Pracht. Also wenn Psalmist auf Gott schaut, dann sieht er das Glanz und Pracht und die Wichtigkeit dessen, was er sieht. Oder griechisches Wort Docha wird als Glanz oder Strahlkraft übersetzt. Und das ist auf Gott bezogen. Seine Herrlichkeit, Strahlkraft. Also wenn wir auf Gott schauen, dann werden wir einfach blind. Also unsere Sonne ist dagegen gar nichts. Sie hat nicht diese Strahlkraft, wie Gott diese Strahlkraft hat. Und hier Psalmist oder David, er beschreibt Gott mit diesen Worten, es ist herrlich, es ist wunderbar. Und egal wohin wir schauen, dann sehen wir Gottes Herrlichkeit, wie wunderbar er alles geschaffen hat. Und Gottes Herrlichkeit bezieht sich auf die vollkommene, vollendete Schönheit der Gesamtheit, seine Vollkommenheit. Es bezieht sich auf Gott. Er ist vollkommen. Er ist schön. Und alles, was er geschaffen hat, ist genauso schön. Das haben wir auch gehört. 1. Mose, Gott schuf, er sah und hat gesagt, es ist wunderbar. Es ist schön. Aber wo zeigt sich Gott oder wo zeigt Gott seine Herrlichkeit, wo die Menschen wirklich die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde gesehen haben oder vielleicht sehen können? Wir lesen in Jesaja Kapitel 6, Verse 3 und 5, da zeigt Gott seine Herrlichkeit und Jesaja, er sieht diese Herrlichkeit. Vielleicht wissen wir auch, was passiert, wo er dann diese Herrlichkeit sieht. Und einer rief, das ist dann Seraphim, die dann da standen, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreinen Lippen hat. Das sagt Jesaja von sich, wo er die Herrlichkeit Gottes auf einmal sah. Aber diese Herrlichkeit Gottes, die kommt in eine Wolke. Die wird in eine Wolke sichtbar. Und Jesaja, er sah sich als ein sündiger Mensch. Das ist die Herrlichkeit. Das ist die Heiligkeit Gottes, wenn sie in Gegenwart Gottes treten. Das ist einfach wunderbar. Es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel in 2. Mose 24, 17 lesen wir, wollen wir auch aufschlagen. Da wird Gottes Herrlichkeit auch sichtbar, wird den Menschen gezeigt. 24, 17. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien den Kindern Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf den Gipfel des Berges. Auf einmal haben die Israeliten die Herrlichkeit Gottes gesehen als ein verzehrendes Feuer. Die Herrlichkeit Gottes wird auch noch in was anderes gezeigt. Und das lesen wir und sehen auch im Neuen Testament. Und dazu schlagen wir Epheserbrief Kapitel 5 auf, Vers 27, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Es geht um die Gemeinde Christi. Heilig, herrlich, tadellos, ohne Runzeln. So ist unser Gott. Seine Herrlichkeit ist vollkommen. Aber wo sehen wir die Herrlichkeit Gottes noch? Und das ist wahrscheinlich der Punkt, wohin wir auch arbeiten. Und das ist, kann schon jemand erraten? In Christus. 1. Johannes 1, 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, volle Gnade und Wahrheit. Also wir sehen hier ganz viele Aspekte, wo Gott seine Herrlichkeit uns, den Menschen gegenüber, zeigt. Und das ist wunderbar zu erkennen, wie wunderbar das ist. Und Gott, er zeigt seine Herrlichkeit und er lässt uns nicht einfach so dastehen und wir wissen nicht, was wir damit anfangen sollen. Wir lesen auch weiter Verse 3, 3 bis 4, 7 bis 8. Der Schöpfer, unser Herr, der hat auch einen Willen. Er will auch damit etwas erreichen. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Also Gott erwartet von uns einen Lob oder von seiner Schöpfung, von den Menschen. Er erwartet, dass er gelobt wird. Und zwar, du hast ein Lob bereitet um deine bedrängende Willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Und hier sehen wir der Feind wird zum Stille gebracht durch den Lob von Säuglingen und kleinen Kindern. Vielleicht können wir hier einfach nehmen, durch die Schwachheit, durch den Schwachen oder durch den Lob der Schwachen wird Gott gelobt und dadurch werden die Starken einfach den Mund verstopft. Der Gott will, dass seine Schöpfung, wir Menschen, ihn loben und preisen. Er bereitet sich das Lob aus dem Mund von Schwachen, um den Starken einfach zu zeigen, du liegst falsch mit deiner Meinung. Dem Herrn gebührt der Lob, wenn wir die Natur betrachten. Der Psalmist, er schaut sich um, er betrachtet die ganze Natur und er sagt, Herr, du bist herrlich, du bist wunderbar, du bist vollkommen. Der andere geht raus und sagt, Natur, du hast das schön gemacht, Evolution, Millionen Jahren, kein Lob an Gott. Und durch den Schwachen werden solche Menschen irgendwann wirklich der Mund gestopft. Dass diese Menschen irgendwann erkennen, ja, wir waren doch falsch mit unserer Einstellung, wir waren doch falsch, wie lange falsch mit unserer Überzeugung. Die Bibel hatte doch recht. Aber das ist nicht alles. Lob ist eins, aber der Herr will, dass wir als Schöpfung oder die Menschen über die Schöpfung auch herrschen. Vers 7 bis 9, du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht, alles hast du unter seine Füße gelegt, Schafe, Rinde, allesamt dazu auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles was die Pfade der Meere durchzieht. Das lesen wir auch in 1. Mose Kapitel 1, Vers 28, werden wir jetzt nicht reingucken, könnt ihr dann aufschlagen. Und es geht um den Befehl, und das haben wir auch durch in einer Predigt vor zwei Sonntagen. Da hat uns Andreas auch erklärt, der Auftrag der Menschen, wir sollen uns vermehren, oder Adam und Eva, der Auftrag, und die sollen herrschen über die ganze Schöpfung. Das ist der Wille unseres Herrn. Du und ich. Wenn wir uns die Frage stellen, bin ich am falschen Ort oder am richtigen Ort? Bin ich richtig, wo ich mich befinde? Na, stückweise vielleicht haben wir jetzt schon die Antwort gekriegt. Also, wenn du kein Lob an den Herrn bringst, wahrscheinlich bist du falsch mit deiner Meinung. Wenn du nicht herrschst, dazu kommen wir noch, wie wir herrschen sollen. Wenn du nicht über die Natur herrschst, wenn du nicht der Herr in deiner Familie bist, dann wahrscheinlich ist irgendwas falsch in deiner Familie. Jetzt kommt nur die Frage und die schwierigste Frage. Ja, Herr, dein Wille, du willst gelobt werden. Du willst, dass ich, wenn mit dem Mensch auch wirklich ich gemeint bin, dazu kommen wir gleich, du willst, dass ich herrsche, Aber wie mache ich das richtig? Und das ist wahrscheinlich jetzt die schwierigste Frage, der Mensch vor ihm. Und da werden wir wahrscheinlich ein bisschen länger stehen bleiben, um wirklich zu verstehen, was ist der Wille Gottes ist. Und hier stellt sich der Psalmist eine Frage. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Auf den ersten Blick würden wir alle sagen, es geht um Menschen so wie ich und du. Wahrscheinlich, wo David auch diese Verse geschrieben hat, hat er wahrscheinlich auch an sich gedacht, wer bin ich, Herrscher, vor dir, dass du an mich gedenkst? Was ist der Mensch? Ja, und dieses Wort, er wird auch so übersetzt, ein sündiger, schwacher, sterblicher Mensch. Also so wie wir, so wie ich und du, wir sind schwach, wir sind sündig und wir werden sterben. Ja, wird ja jeder dazu Ja sagen. Es geht um einen Menschen wie du und mich. Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Und hier kommt jetzt ein, wer wird noch als Menschensohn, Sohn des Menschen genannt? Wird auch Christus genannt. So, und jetzt habe ich zu Hause gedacht, Mensch, vielleicht geht es doch nicht um mich an dieser Stelle. Vielleicht geht es doch an was Besseres, oder vielleicht geht es wirklich um irgendeine Person, die wirklich als Schlüsselperson ist in diesem Vers. Wirklich an diese Person, dass wirklich an diese Person wirklich alles hängt. Und ich habe eine Erklärung gefunden zu diesem Vers. Ich werde es von meinem Handy lesen, und es ist ein Unbekannter, der das geschrieben hat, aber das war so treffend. Und er schreibt dann so: Denn nicht Engel hat er in die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Das sind ja diese Verse, was wir jetzt gelesen haben. Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihn nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Und der Schreiber, der diese Worte geschrieben hat, hat das in Hebräer Kapitel 2 hinterlassen. Hebräer Kapitel 2 erklärt diesen Vers und sagt, das ist der Herr Jesus Christus, der hier gemeint ist. Vielleicht hat er auch damals David geschrieben, hat er vielleicht nicht, weiß ich jetzt nicht, vielleicht hat er auch nicht Christus vor Augen gehabt, aber wir wissen doch, dass nicht David das geschrieben hat. Der Heilige Geist durch ihn hat diese Worte geschrieben. Und wenn David an sich dachte, an Menschen, so wie du und ich, wer bin ich, Herr, vor dir, dass du an mich gedenkst? Aber Gott wusste, es wird ein Mann kommen, auf den diese Worte wirklich buchstäblich treffen werden. Was ist der Mensch? Jesus hat meine und deine Sünden auf sich genommen. Er wurde zur Sünde. Nur weil wir gesündigt haben. Er war schwach. Er wurde getötet. Er hat keinen Widerstand geleistet, wo er dann festgenommen wurde. Wo er dann festgenagelt wurde, er hat die Schwäche gezeigt. Nur für kurze Zeit. Und er starb. Genauso wie wir Menschen sterben. Das hat er auf sich genommen. Er wurde ein Mensch wie wir. Deswegen heißt es im Vers 6, du hast ihn ein wenig, oder es kann auch übersetzt, für eine kurze Zeit. Und da wurde ich stutzig zu Hause, wieso für kurze Zeit? Wir sind doch die ganze Zeit auf dieser Erde, wie sind wir schwach und sündig und sterblich. Wieso ist hier gesagt, nur für eine kurze Zeit wurdest du ein wenig niedriger als Engel? Ja, Jesus, er ist Gott. Aber für kurze Zeit musste er sich erniedrigen und er wurde ein wenig niedriger als der Engel, bis er starb und wieder auferstand. Dann wurde er wieder stärker als der Engel, weil er ist Gott. Er hat seine irdische Natur wieder abgelassen, wo der Auftrag erfüllt war. Und ihm hat Gott alles übergeben und ihm hat Gott alles zu Füßen gelegt. Und dann habe ich mir die Frage zu Hause gestellt, na, wo sind wir dann? Wo bin ich? Bin ich an der falschen Stelle? Wo finde ich mich hier in diesem Text? Zu wem ist das jetzt gesagt? Wer ist der Mensch? Okay, das bin ich nicht. Aber wo finde ich mich in diesen Versen? In Jesus Christus. In Jesus Christus. Wir sind mit ihm ein Leib. Und wenn wir es wirklich so wollen und wirklich auf uns jetzt deuten wollen, es ist zu uns gesprochen, dann ist das nur dann möglich, wenn du mit Jesus bist. Sein Wille ist, dass du ihm lobst und herrschst, ja, aber nur in Christus. Das ist ein großer Auftrag und eine große Verantwortung für uns, so zu herrschen, wie der Herr es von uns will. Aber wie können wir es lernen? Wie können wir es lernen, so zu herrschen, wie Gott es von uns möchte? Nur wenn wir Christus annehmen, wenn wir uns mit Christus identifizieren, wenn wir mit ihm leben, wenn wir in ihm wachsen, nur dann ist es möglich, so zu herrschen, wie auch Gott zu Adam und Eva sagt in Garten Eden, in Kapitel 1, vermehrt euch und herrscht über die ganze Schöpfung. Das ist unser Auftrag. Und das müssen wir lernen, oder es wirklich, dass wir es wollen, dass wir verändert werden durch Jesus Christus zu solchen Menschen, die fähig sind zu herrschen, wie es der Herr von uns will. Gott, der Herrscher über Das ganze Universum gibt dir die Möglichkeit, in deinem Einfluss, in deinem Einflussbereich zu herrschen, wie er es tut. Und jetzt können wir es auch für uns in unser Alltag übernehmen. Wenn wir mit Christus sind, wenn wir mit ihm leben, wir wachsen in der Erkenntnis zu Gott. Und dann lernen wir auch wirklich in unserem Einflussbereich, ob das jetzt in der Schule, auf Arbeitsplatz, zu Hause, in der Familie, so zu herrschen, so zu regieren, über die Natur, über die Schöpfung Gottes, so wie er es will. Und dafür brauchen wir auch wirklich Kraft von ihm. Und das wollen wir auch gleich zusammen tun. Wir wollen dann zusammen beten und Weisheit und Kraft von ihm bitten, dass er uns wirklich dabei hilft, so zu herrschen und zu regieren, wie er es von uns möchte, aber nur durch ihn und nur in Jesus Christus. Amen. Wollen wir noch aufstehen und zusammen beten. Unser großer und allmächtiger Gott, wir kommen zu dir und wir danken dir, dass du uns Menschen geliebt hast, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast, dass du, Jesus, unsere Sünden, meine Sünden auf dich genommen hast. Du wurdest für mich Sünde. Du wurdest bestraft. Du wurdest für eine kurze Zeit wurdest du Mensch, du wurdest schwach, aber du hast deinen Auftrag erfüllt. Und ich bitte dich auch, unser großer und allmächtiger Gott, dass ich meinen Auftrag auch erfüllen kann, den du mir aufgelegt hast, dass ich dich lobe und herrsche über die Schöpfung, über deine Schöpfung, aber so, wie du es willst, in deinem Willen, und dass ich das auch lerne, dass ich in Jesus Christus wachse, dass ich in der Erkenntnis wachse und wirklich den Auftrag, den du mir auferlegt hast, so erfülle, wie du es von mir willst. Amen.